Ja, ich freue mich sehr, heute Morgen bei euch sein zu dürfen. Vielen Dank für die Einladung, dass ich heute Morgen mit euch hier Gottesdienst gestalten darf. Und ich habe mich sehr gefreut im Voraus, als Thorsten mich kontaktiert hat und hat mich gefragt, ob ich heute hier den Gottesdienst mitgestalten möchte. Und dann noch dazu, das Thema Mission passt ja sehr gut zu Pfingsten und ich habe mich sehr gefreut. Aber bevor wir mit dem Thema beginnen, habe ich gedacht, ich stelle mich schon mal kurz vor, damit jeder weiß, wer ich bin. Und wie vorhin schon erwähnt, mein Name ist Jonas Schuh und ich bin 27 Jahre alt. Und wie man an meinem Dialekt hört, komme ich ursprünglich hier aus der Region, aus der Gegend. Ich komme hier aus Kontweg. Meine Mama ist die Tanja und ich bin hier aufgewachsen. Und es ist mal wieder schön, hier in der Heimat sein zu dürfen. Leute, die meinen Dialekt verstehen. Und aktuell wohne ich in Breckerfeld. Das ist in der Nähe von Wuppertal. Und ich besuche dort eine Bibelschule, das Bibelcenter Breckerfeld. Und vor meiner Zeit habe ich hier in Zweibrücken am Flughafen eine Ausbildung gemacht zum Flugzeugmechaniker und habe dann noch als Flugzeugmechaniker am Zweibrücker Flughafen gearbeitet. Und eine lange Zeit, wie vorhin schon erwähnt, war hier die Gemeinde Zweibrücken meine geistliche Heimatbasis. Und ich durfte hier den Gott der Bibel wesentlich besser kennenlernen, durfte Christen kennenlernen. Und ich durfte nicht nur in dieser Zeit Gott besser kennenlernen, sondern ich habe dann auf einer Familienfreizeit vom EGV, als ich 10 Jahre alt war, meine bewusste Entscheidung für Jesus Christus getroffen. Und dafür bin ich euch als Gemeinde sehr dankbar und dem EGV, dem ganzen Verband, weil ohne euch wäre ich nicht dort jetzt so sagen, wo ich bin. Und ihr habt mich damals auch vor die Frage gestellt. Und im Nachhinein kann ich nur sagen, es war die beste Entscheidung für mein ganzes Leben. Und ich habe mir so überlegt, auch mir ist nochmal wichtig, heute Morgen das zu sagen. Es ist so wichtig, und ich möchte dir Mut machen, es ist so wichtig, dass du Jesus Christus als deinen persönlichen Heiland und Retter annimmst. Diese Entscheidung, die ist etwas ganz Persönliches zwischen dir und Gott. Niemand auf dieser Erde kann die Entscheidung für dich abnehmen, für dich entscheiden oder dich dazu zwingen. Aber in der Bibel lesen wir, und dieser Vers, der hat mich sehr berührt in letzter Zeit immer wieder. Aber allen, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Durch den Glauben an Jesus Christus darfst du dich ein Kind Gottes nennen. Du bist sozusagen ein Königskind dann. Und diese Entscheidung, die habe ich dann damals mit 10 Jahren getroffen und sie hat Auswirkungen auf mein ganzes Leben gehabt. Denn irgendwie waren von nun an nicht mehr meine Wünsche so im Vordergrund, sondern auf einmal stand Jesus Christus bei mir im Leben im Vordergrund. Von nun an habe nicht mehr ich das Ruder von meinem Leben in der Hand gehabt, sondern Jesus Christus, er war der Steuermann für mein Leben. Und mein Leben hat einen ganz anderen Lauf genommen dann. Vielleicht habe ich mir damals mit 10 Jahren ganz anders vorgestellt, aber er nahm einen ganz anderen Lauf. Denn relativ schnell nach meiner Bekehrung habe ich irgendwie in meinem Herzen den sehnlichsten Wunsch bekommen, dass ich in die Mission gehen soll, dass ich Missionar werden soll. Und ich weiß nicht so ganz, woher dieser Wunsch kam, aber irgendwie hat Jesus Christus mir das Verlangen aufs Herz gelegt, dass ich die rettende Botschaft, die ich damals gehört habe, dass ich die mit anderen Menschen teile. Und so durfte ich dann mit 13 Jahren die Missionsfliegerei auf einer Freizeit kennenlernen, wo ich damals mit meinem Bruder und Opa war. Und ich war vom ersten Tag an so begeistert von der Missionsfliegerei, dass ich mich bei der Vorstellungsrunde dann vorgestellt habe als zukünftiger Missionspilot. Und als ich da nach Hause kam, und ich denke, viele von der Gemeinde wissen das noch, kam ich nach Hause und es gab für mich kein anderes Thema mehr als die Missionsfliegerei und mein Fokus war darauf gerichtet. Und so beim Vorbereiten habe ich so irgendwie gemerkt, im Rückblick, es gab für mich kein anderes Thema mehr. Und zuerst hat Gott mein Herz vorbereitet für die Mission und dann hat er mir gezeigt, wer mich haben möchte in der Missionsfliegerei. Und viel lieber würde ich euch noch viel mehr berichten, aber was in den letzten 14 Jahren so passiert ist. Aber es gab viele Höhen und Tiefen in dieser Zeit, auch auf diesem Weg. Aber es wird heute Morgen den zeitlichen Rahmen sprengen und vielleicht wann anders mal. Und ich habe mir dann im Voraus bei der Vorbereitung die Frage gestellt, was kann ich uns heute Morgen am Pfingstsonntag für die Predigt mitgeben, dass es ein Missionsbericht ist, aber dass auch du etwas mitnimmst. Und beim Vorbereiten wurde mir irgendwie so wichtig, dass nicht ich heute Morgen im Mittelpunkt stehe oder was ich dann in Mikronesien, wo wir später erlebt habe, dass das im Mittelpunkt steht, sondern mein Anliegen ist es, dass du aus dem Gottesdienst hier rausgehst und motiviert bist, in die Mission zu gehen, dass du in die Stadt gehst nach Zweibrücken und den Menschen von der rettenden Botschaft von Jesus Christus erzählst. Und es ist einfach, mein Herz brennt so sehr für die Weltmission und ich wünsche mir so sehr, dass euer Herz auch danach für die Mission brennt. Und dass du, wie Jesaja sagen kannst, als Gott ihn damals fragte, wen soll ich senden? Und er ihm daraufhin antwortete, hier bin ich, sende mich. Das wäre mein großes Anliegen, dass ich hier in diesem Gottesdienst Männer und Frauen finde, die heute am besten rausgehen in die Stadt Zweibrücken, zu ihren Verwandten, zu ihren Freunden, zu ihren Nachbarn und von Jesus Christus erzählen. Und so habe ich den Gottesdienst und das Thema gestellt unter das Motto, raus aus der Komfortzone. Ich weiß nicht, was für dich Komfortzone bedeutet. Und ich habe mir die Frage die letzte Woche immer öfter gestellt, was bedeutet die Komfortzone für mich? Was ist für mich ja, der Komfortbereich? Dann habe ich gedacht, ich schaue mal in Google, bevor ich meine Definition sage, die wahrscheinlich viel zu schwierig ist. Und habe ich gegoogelt und fand schon eine gute Definition. Die Komfortzone ist der Bereich, in dem du dich wohlfühlst, in dem es bequem ist und du keinerlei Anstrengung brauchst, um etwas zu tun. Und ich habe mir heute Morgen mal überlegt, dass wir das schon mal ganz praktisch hier im Gottesdienst üben, dass wir die Komfortzone hier heute Morgen verlassen. Und ich bräuchte bitte 3 Freiwillige, die sich hier vorne in die erste Reihe setzen. Es wäre schön, wenn sich 3 Freiwillige finden, die sich hier in die erste Reihe setzen. Und ich habe mir überlegt, ich mache nicht so einen typischen Missionsvortrag, wo ich euch jetzt erzähle, was die Arbeit von PMA ist und was ich erfahren habe, sondern ich habe überlegt, euch einfach mit einzubeziehen in den Gottesdienst. Und das möchte ich ganz praktisch machen, anhand von einem Quiz, wo ich euch 3 immer wieder Fragen stelle und ihr habt dann die Antwortmöglichkeiten. Und vielleicht liegt ihr richtig, vielleicht wisst ihr es. Und es wäre richtig cool, wenn ich da 3 Personen hier finde, die aus ihrer Komfortzone hier aus dem Publikum rausgehen und sich hier vorne in die erste Reihe setzen. Und es gibt auch was zu gewinnen. Also als Mutmacher. Wenn man für Jesus rausgeht, tut man Schätze im Himmel sammeln und hier kann man von mir Schätze sammeln. Okay, cool. Ich muss ja notieren die Punkte. Ich weiß einfach A, B, C, ja. Und lass uns mit der ersten Frage beginnen. Und jetzt kommt mal das nächste Foto, bitte. Ich habe einfach mal, die Frage ist noch relativ einfach für manche hier. Für was steht der Name PMA? Bridge Mission Aviation, Pacific Mission Aviation, Pioniere mit Auftrag oder Papua Mission Air? B, B und deine Antwort? Okay. Ich notiere mal die Punkte und später mal dann die Auflösung, wer gewonnen hat. Also der Name ist Pacific Mission Aviation. Also ihr seid richtig, kein Problem. Und bevor ich euch meine Erfahrungen aus Mikronesien so teile, möchte ich euch erstmal so ein bisschen das Missionswerk PMA, also Pacific Mission Aviation, etwas besser vorstellen, wie es zu der Arbeit kam und was ihre Arbeit heute ist. Und dafür können wir das nächste Foto machen. Dankeschön. Und alles begann damals mit dem Ehepaar Edmund und Elisabeth Kallau. Und 1928, also hier auf dem Foto kann man Edmund und Elisabeth sehen, wurde 1928 geboren in Ostpreußen und im Alter von 10 Jahren kam er in die Hitlerjugend. Und dort war er der Gehirnwäsche ausgesetzt vom Nationalsozialismus. Und er hat auch eine stark atheistische Prägung bekommen. Also der christliche Glaube hat für ihn gar keine Rolle gespielt zu der Zeit. Und er war dann in der Hitlerjugend bei den Segelflieger und so weiter und hat die Laufbahn durchlaufen. Und die Luftwaffe hat damals Piloten gebraucht. Und so haben sie ihn dann eingesetzt. Und er kam dann an die Ostfront und er hat dort gekämpft, wo er die Deutschen verloren habe. Und viele Kameraden sind dann damals gefallen, aber er war einer der wenigen, der zurückkam. Und Deutschland lag damals in Trümmern, als er zurückkam. Aber nicht nur Deutschland lag in Trümmern, sondern auch seine ganze Zukunft. Sein ganzes Leben hatte keinen Sinn mehr. Er wusste nicht mehr, was der Sinn des Lebens ist. Und er hat angefangen zu suchen, was ist der Sinn des Lebens. Er hat sich vom Atheismus abgewandt und hat die Hoffnung, also Sinn ist nach Lebens gesucht. Und dann ausgerechnet durch einen ehemaligen Feind, durch einen russischen Arzt, hat er Jesus Christus kennengelernt. Er hat ihm von Jesus Christus erzählt und dann hat er am Ende sogar die bewusste Entscheidung für Jesus Christus getroffen. Und das finde ich einfach so unfassbar, wie Gottes Wege sind. Ja, also erst ist er im Krieg, er kämpft gegen die Russen und dann benutzt Gott einen russischen Mann, der ihm den Weg zum ewigen Leben zeigt und dass er Sinn für sein Leben bekommt. Und daraufhin hat sich sein Leben grundlegend verändert, weil er hat auf einmal angefangen, Theologie zu studieren und er ging dann nach Bad Liebenzell mit seiner Frau und er hat das theologische Seminar dort besucht, hat eine 4-jährige Ausbildung durchlaufen und kam dann als Missionar sozusagen zurück. Und von der Liebenzeller Mission wurde er dann ausgesandt nach Mikronesien und er war zuerst dann auf der Insel Palau und dann später auf der Insel Yap. Und dort hat er dann Kirchen erbaut, er hat Schulen gebaut und Druckereien. Aber was er in dieser Zeit dann feststellen durfte, wie man hier sehen kann mit den Einheimischen, ist eine große Not bei den Menschen, ein großes Leiden, weil für viele Menschen auf den Außeninseln kam jegliche Hilfe oft zu spät, weil einfach die medizinische Hilfe übers Wasser viel zu lange gedauert hat und so sind leider viele Menschen gestorben, bevor sie überhaupt Hilfe bekamen. Und jetzt können wir das nächste Foto machen. Und so entstand in ihm, also in Edmund Kalau, die Vision, weil auf viele Inseln in Mikronesien, wie man hier sieht, sind Landebahnen gebaut von den Amerikanern aus dem Zweiten Weltkrieg. Und so bekam er die Vision, ich könnte mir ja ein Flugzeug anschaffen. Ich bin Pilot, ich könnte das nutzen und ich könnte damit zu den Inseln fliegen, könnte den Menschen helfen, aber auch fürs Evangelium. Und daraufhin ging Edmund Kalau zum Liebenzeller Vorstand und er hat angefragt, aber dann bekam er vom Vorstand aus Deutschland die Antwort, wir sind immer mit dem Boot gefahren und werden es weiterhin immer tun. Also sehr schade, ja. Und dann kam es, wie es kommen musste, Edmund Kalau, er hat sich dann von der Liebenzeller Mission getrennt und wir können das nächste Foto machen. Und im Vertrauen auf Gott hat er 1974 die ganze finanzielle Unterstützung zusammengehabt aus Deutschland und Amerika, dass er sich ein Flugzeug kaufen konnte. Und das haben sie dann nach Mikronesien überführt. Und so begann 1975 dann die Missionsfliegerei in Mikronesien. Und das erste Flugzeug haben sie damals Evangel getauft. Und heute ist PMA ein wesentlich größeres Missionswerk als damals, als mit den beiden begangen. Wir haben mittlerweile 10 internationale Mitarbeiter und 40 nationale Mitarbeiter und sind auch auf mehreren Inseln unterwegs. Und Gott hat sehr die Arbeit gesegnet. Und um euch ein bisschen mit hereinzunehmen, was wir so machen, einfach könnt ihr sehen, wir haben ein Boot, das ist die Sea Heaven. Da ist eine Zahn- und Augenklinik drauf. Und alle 4 bis 6 Wochen oder so im Jahr, 4 bis 6 Wochen fährt es raus zu den Außeninseln und bietet dort den Menschen dann medizinische Hilfe an, wenn Ärzte sich freiwillig melden, wo mitmöchten. Und ein weiterer Schwerpunkt und ich würde sagen, das Wichtigste für uns ist, ja, dass der Name Jesu Christi bis ans Ende der Welt verkündigt wird. Und so evangelisieren wir, machen Gemeindegründungsarbeit, wie man hier unten sehen kann, mit Einheimischen und das ist wirklich das Ende der Welt. Ja, die laufen noch alle ohne Kleider rum zum Teil und es ist ganz anders als bei uns. Es kommt darauf an, auf welche Insel man geht, aber in Wulijai und so, das ist wirklich ein ganz anderes Denken. Und sie haben dann auch auf Pohnpei, das ist sehr westlich orientiert, die Insel, haben hier auch eine Radiostation und eine Druckerei, wo man auch Einheimische einstellen, um einfach alle Möglichkeiten zu nutzen, dass das Evangelium ja so schnell wie möglich verbreitet wird. Und wir haben auch mittlerweile Gemeindegründungsarbeit auf den Philippinen, aber mehr orientieren wir uns bei den Fischerdörfern, dass wir nicht bei Manila, wo es ja so die Hotspots schon sind, wo die ganzen Missionare hingehen, sondern wir orientieren uns eher an die Inseln an der Seite. Und auch dort haben wir ein Waisenhaus in Mindoro. Und ich habe vor kurzem eine Geschichte gehört, hier kann man ein Foto sehen mit einem Baby oder Säugling und 2 Mitarbeiterinnen vom Waisenhaus und die Geschichte, die hat mich sehr, sehr bewegt. Und ich würde sie gerne mit euch teilen. weil auf den Philippinen gibt es 1,5 Millionen Straßenkinder. Und es ist relativ normal, dass viele Frauen schwanger werden, obwohl sie gar nicht die finanziellen Mittel haben. Sie können die Kinder nicht versorgen. Und so werden die Babys einfach irgendwo hingelegt. Und so auch mit diesem Baby. Die Autos auf den Philippinen, die sind meistens offen. Und so ging die Mutter oder der Vater hin und hat das Baby einfach bei einem wildfremden Mann ins Auto reingelegt. Und der Mann kam zurück vom Einkaufen und auf einmal lag ein Baby im Auto. Und er wusste auch nicht so ganz, was mit anfangen soll. Und daraufhin hat er die Mitarbeiter von unserem Waisenhaus gerufen und sie kamen dorthin und wussten auch nicht, es gab keine Papiere. Sie wussten nicht, wann er geboren ist und sie wussten einfach nicht, was sie machen sollten. Und sie nahmen es auf und dann haben sie das Baby Victor getauft. Victor, und das finde ich ein toller Name, weil Victor, der Name bedeutet der Sieger. Ja? Und es ist so schön, weil mich hat so die Geschichte fasziniert, sein Leben hat gesiegt. Ja? Jesus Christus hat sich um den jungen Mann, um das Baby gekümmert. Obwohl bei Victor die Zukunft so aussichtslos schien, ja, hat Gott ihn nicht aus dem Auge verloren. Er war so klein, aber Gott hat sich um ihn gekümmert. Und da muss ich einfach beim Vorbereiten an die Jahreslosung denken, du bist ein Gott, der mich sieht. Das durfte der Victor erfahren, ganz persönlich, und es darf jeder Einzelne von uns auch ganz persönlich erfahren. Aber wir möchten heute Morgen unseren Schwerpunkt mehr auf die Missionsfliegerei setzen. Und mein Arbeitsschwerpunkt damals, als ich dort war, also ich war von Dezember, Januar, Februar in Mikronesien, war mehr die Gemeindearbeit und den Missionsflugdienst. Und da ich herausfand, dass viele gar nicht so genau wissen, was die Missionsfliegerei ist, also manche wissen es, die mich schon länger kennen, den habe ich schon viel erzählt, aber ich sehe, es sind auch viele neue hier in der Gemeinde. Und ich habe einfach mal ein Video mitgebracht von der MAF. Die machen auch Missionsflugdienst und die kenne ich auch sehr gut. Und in dem Video sieht man einfach mal so kurz, was die Missionsfliegerei ist. Und ihr bekommt einen kurzen Einblick in die Arbeit. Und hier habt ihr mal einen kurzen Einblick in die Missionsfliegerei enthalten. Also die arbeiten für den gleichen Arbeitgeber, für Jesus, nur in anderen Ländern. Und wir arbeiten in vielen Bereichen auch zusammen, nur dass wir uns auf ein anderes Gebiet konzentrieren in diesem Erdteil. Und heute Morgen möchte ich mir aber unseren Fokus mehr auf die Missionsarbeit in Mikronesien richten. Und da habe ich eine weitere Frage für unsere drei Teilnehmer hier vorne. Und zuerst Ladies first. Folgende Frage, wo liegt Mikronesien? Im Atlantischen Ozean, im Indischen Ozean, im amerikanischen Mittelmeer oder im Pazifischen Ozean? D? Okay, ja? Okay. Ja, es macht Sinn. D? Okay, ihr seid alle drei richtig. Und auf dem nächsten Foto kann man mal sehen, wo ungefähr Mikronesien liegt. Also hier habe ich mal in Google geschaut, so ein kleiner Punkt. Mikro bedeutet klein, ja, und so ist es auch hier. Aber die Frage kommt gleich, ob Mikronesien wirklich so klein ist. Und man sieht, es liegt zwischen Japan und Australien, mitten im Pazifik. Und die Anreise für mich war länger als 30 Stunden dorthin. Damals ging es los von Frankfurt kurz vor Weihnachten Richtung Istanbul, von Istanbul nach Manila und dann ein kürzer Zwischenstopp und dann ging es raus auf die Insel nach Palau und so kam ich dort an. Und so habe ich auch eine weitere Frage für euch drei. Wir benötigen ja Flugzeuge in Mikronesien und Mikronesien, Mikro. Aber die Frage ist, ist Mikronesien wirklich so klein und wie groß ist die Ausdehnung von Mikronesien? Also die Landfläche insgesamt, also die Inseln mit den Hoheitsgewässern, also sehr viel Wasser dort. Und fangen wir bei dir rechts an. B? Okay. C? Okay. Also ihr seid alle drei falsch, aber kein Problem, hat keiner einen Punkt, ist auch alles gut. Also die Antwort ist, es ist ungefähr so groß wie USA, 9,1 Millionen Quadratkilometer mit ihren Hoheitsgewässern. Auf dem nächsten Foto kann man es ungefähr mal sehen. Ja, also das Rote hier, das ist Mikronesien im Pazifik und es hat ungefähr die Fläche wie die USA. Aber die Landfläche, wenn man alle Inseln zusammenrechnet, habe ich mal nachgeschaut, ist ungefähr so groß wie Saarland. Also muss man sich vorstellen, ja, so groß ist mit dem Pazifik, aber dann so kleines Saarland. Also ist nicht so groß. Und auf dem nächsten Bild kann man einfach mal sehen, wie die Inseln aussehen vom Flugzeug aus. Wunderbare Inseln. Ich glaube, 2000 Inseln gibt es dort insgesamt, habe ich gelesen. Traumhafte Koralleriffe sind noch nicht so beschädigt. Atolle. Und so kann man sich ja berechtigt die Frage stellen, warum Mission? Wenn man doch hinschaut hier, existiert nicht dort das Paradies. Weit weg von den Problemen der Menschheit kann man sich doch fragen, es ist immer warm, also immer 30 Grad und hohe Luftfeuchtigkeit. Und sie leben doch so, wie sie Gott geschaffen hat. Ja, haben sie die Probleme. Warum lässt man sie nicht in Ruhe, die Menschen? Die Frage bekommen wir immer wieder. Aber man muss festhalten, es gab dort ungefähr die letzten 100 Jahre immer Kolonisation. Die Insulaner, sie wurden ausgebeutet von den Großmächten, von den Japanern, zum Teil von den Deutschen, von den Spaniern. Und es kam eine große Not. Ja. Und als ich dort war, durfte ich auch feststellen, dass ein großer Drogen- und Alkoholmissbrauch ist auf den Inseln. Ja. Einfach weil Hoffnungslosigkeit ist. Und was ein ganz großes Problem ist auf Mikronesien, ist der Menschenhandel. Auf den Inseln werden Menschen verschleppt und sie werden dann in die Zwangsprostitution gezwungen. Und auch vor 3 Jahren wurde von einem Pilot von uns, seine Frau wurde erschossen, weil sie war Anwältin von Amerika und sie war einem Fall dran von Menschenhändler. Und dann, es hat ihnen nicht gepasst, haben sie sie daraufhin vor der Haustür erschossen. Und es war wirklich sehr, sehr tragisch für uns als PMA, weil normalerweise kommt es der Schießerei nicht so oft vor. Und auch dort ist nicht alles perfekt und die Menschen brauchen Jesus. Und das ist unser Anliegen, so wie Jesaja vor 3000 Jahren prophezeit hat. Ich will einige von ihnen, die errettet sind, zu den Völkern senden, nach Norden, Süden, Westen und Osten und zu den fernen Inseln, wo man nichts von mir gehört hat und die meine Herrlichkeit nicht gesehen haben und sie sollen meine Herrlichkeit unter den Völkern verkündigen. Und das ist unser großes Anliegen als PMA, dass wir zu den Menschen gehen, ihnen das Evangelium bringen, die rettende Botschaft von Jesus Christus erzählen. Und dies bringt mich zu meiner nächsten Frage für unsere 3 Teilnehmer. Wie viele Einwohner hat ungefähr Mikronesien? So, schätzungsweise. Das beginnen wir beim Gary.
Ich würde C
nehmen. C? Okay. Auch C? B? Okay, B ist richtig. 500.000 Menschen leben in Mikronesien und also auf alle Inseln verteilt. Ja, es gibt größere Inseln, aber es gibt auch kleinere Inseln. Und wir sind einfach angewiesen, um die Menschen auf den Inseln zu erreichen. Also mir decke auch nur ein kleiner Teil von Mikronesien ab, nicht das Ganze. Sind wir einfach auf Flugzeuge angewiesen und wir haben einfach das Vorrecht, dass wir viele Landebahnen dort nutzen können. Manchmal bauen wir auch noch welche oder sie müssen einfach nur wieder hergerichtet werden. Und Gott, er hat uns so sehr gesegnet die letzten Jahre, dass wir mittlerweile 8 Flugzeuge besitzen. Und das kann man auch im nächsten Foto auch sehen. So sieht es mittlerweile aus, die Hangars. Und das linke Bild ist auf Yap und das ist auf Palau, die Station mit der Flugzeugbase. Und unser tägliches Ziel ist, dass wir die Menschen draußen erreichen. Und unser Ziel ist auch, dass wir die nächsten paar Jahre noch weitere Bases bauen können auf andere Inseln, sodass wir die Menschen noch schneller erreichen können und dass unser Gebiet noch größer wird. Und auch dieses Jahr wird auf den Philippinen eine weitere Base gestartet. Also sie sind da gerade dran, ein Flugzeug wieder aufzurichten mit Zusatztanks und so weiter. Und dann soll das Flugzeug bei Philippinen auf die äußere Insel fliegen, damit wir auch dort den Menschen helfen können. Und auf dem nächsten Bild möchte ich euch einfach mal eine Geschichte erzählen, wie Gott versorgt, wie PMA ganz praktisch den Vers aus 1. Petrus 5, Vers 7 erfahren durfte, wo steht, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Lange Zeit hat PMA für neue Flugzeuge gesucht, weil die Flugzeuge vorher im Bild, die kamen ziemlich ins Alter, die laufen noch mit Kolbentriebwerk und es ist immer schwieriger bei älteren Flugzeugen, Ersatzteile zu bekommen. Und so hat PMA Fundraising gemacht, hat angeschrieben, Werke und so weiter, damit sie Geld spenden, aber es kam einfach kein Geld zusammen. Ja. Irgendwie die Spenden kamen nicht rein, wir hatten nicht das Geld für neue Flugzeuge und es ist nicht so leicht. Ja. Wir fliegen über den Pazifik meistens mit 2 Triebwerken, einfach falls eines ausfällt, damit nichts passiert und wir immer noch sicher landen können, weil zum Teil fliegt man 2-3 Stunden über offenes Gewässer, wo keine Landebahn ist. Und eines Tages hat dann Franklin Graham angerufen. Franklin Graham, das ist der Sohn von Billy Graham, dürfte vielleicht einigen bekannt sein. Und er hat gehört und er hat gesagt, ich habe gehört, ihr braucht neue Flugzeuge und ich würde mal gern wissen, was ihr so mit denen macht und so weiter. Und dann hat unser Geschäftsführer aus Pohnpei, Nob, ihm erzählt. Und daraufhin hat Franklin Graham gesagt, ich würde euch gern 2 Flugzeuge spenden für 1 Dollar. Und es war wirklich ein riesengroßes Wunder für uns, weil insgesamt haben die beiden Flugzeuge einen Wert von 4 bis 5 Millionen US-Dollar. Und er hat da noch neue Triebwerke gestellt, er hat die Pilotenausbildung bezahlt für die Piloten, komplett neues Cockpit. Und als ich dort war in Mikronesien, war es auch eine schöne Überraschung für uns. Unser technischer Leiter hat ihm die Flugstunden geschrieben, wie viel wir geflogen sind die letzten Jahre. Und da hat er sich so gefreut, Franklin Graham, dass er gerade noch mal 100.000 Euro für die Flugzeuge gespendet hat. Und so dürfen wir einfach sehen, wie Gott versorgt. Ja, für uns schien es echt aussichtslos mit neuen Flugzeugen, aber Gott, er hat alles in seiner Hand gehabt und er hat sich darum gekümmert. Und auf dem nächsten Foto kann man sehen, Weihnachten im Schuhkarton von Samaritan Purse. Ich habe gehört, eure Gemeinde hier macht mit. Und PMA und Samaritan Purse arbeiten seitdem zusammen. Sie verteilen auf den Inseln die Schuhkartons, die nochmal neu in Amerika verpackt werden. In Deutschland ist ein bisschen anders, das System. Aber Samaritan Purse hat das Ziel, die nächsten 5 Jahre den ganzen Pazifik, jede Insel zu erreichen, sodass jedes Kind dort ein Geschenk bekommt. Und immer bevor das Geschenk übergeben wird an die Kinder, wird zuerst der christliche Glaube erzählt, wird die Geschichte von Jesus Christus erzählt. Das heißt, glaube ich, The Greatest Journey, das Buch, woran sie es erklären. Und so durften auch wir von PMA tatkräftig mithelfen. Hier haben wir die Flugzeuge beladen. Und ich weiß nicht, wie weit aktuell der Stand ist. Von uns das Einzugsgebiet, die Inseln, die wir habe, erreichen können, sind wir fertig. Aber es ist einfach schön, wie Gott wirkt und wie es weitergeht. Und ein weiterer Schwerpunkt auf unserer Arbeit sind die kostenlosen Rettungsflüge für die Insulaner. Und da war ich auch 2-mal mit dabei. Also hier oben links, das war ein junger Mann, den ich herausgeholt habe aus einer Insel. Der hat einen Blinddarmdurchbruch gehabt. Und den haben wir dann rausgeflogen. Und für die Insulaner sind die Rettungsflüge immer kostenlos. Und das untere Bild hier war auch eine Geschichte, die mich sehr bewegt hat. Das war ein junger Mann, ein Seemann, der ist vom Containerschiff runtergefallen und hat sich dabei die Wirbelsäule gebrochen. Und die haben dann PMA kontaktiert, sie sind dann nach Yap gefahren, aber Yap hat kein größeres Krankenhaus. Und hat gefragt, ob wir ihn auf eine nächstgrößere Insel fliegen können. Das haben wir dann auch gemacht, wir sind ihn dann nach Palau geflogen. Und da habe ich einfach gemerkt, wie gut es in unserem Gesundheitssystem geht. Der Krankenwagen, er kam einfach nicht, die Reederei hat sich nicht drum gekümmert und so weiter. Und daraufhin haben wir ihn dann in den Kofferraum gelegt und haben ihn dann ins Krankenhaus gefahren. Und er hätte dann weiterfliegen sollen nach Hongkong, aber wie es bei ihm weiterging, weiß ich nicht. Das war kurz vor meiner Abreise. Aber uns ist auch wichtig, dass nicht nur der christliche Glaube gepredigt wird, sondern wir müssen auch den christlichen Glauben leben, ganz praktisch und für die Insulaner da sein. Es geht Hand in Hand. Und der nächste Punkt ist auch noch, dass wir Rettungssuchaktionen machen. Immer wieder kam es vor, dass Fischer von den Inseln rausgetrieben wurden aus dem Pazifik. Er ist nicht ganz so ruhig und dass sie dann gekentert sind. Und dann abends kam der Anruf oder morgens, der Mann kam nicht zurück, ein vermisstes Fischerboot. Und so rücken wir dann mit dem Flugzeug aus und suchen dann den Pazifik ab. Hier kann man dann die Route sehen. Und wenn wir ihn gefunden haben, gehen wir die GPS-Daten durch an die Küstenwache und sie helfen dann. Und das ist auch immer kostenlos für die Insulaner. Und ein weiterer Schwerpunkt auf unserer Arbeit in der Missionsfliegerei ist, dass wir humanitäre Hilfe aus den Außeninseln anbieten. Wir bringen für die Insulaner Reis, Eier, Post, Geld, das vertrauen die uns alles an. Ja? Und für den Reis verlangen wir immer nur 1 Dollar und anhand von diesem Geld kaufen wir dann so SOS-Notgeräte, wo sie draufdrücken können, wenn sie mit dem Fischerboot rausfahren und etwas passiert und so die Küstenwache schneller helfen kann. Und wir sind auch ein Shuttle für die Insulaner, dass wir die Insulaner von den Inseln zu Inseln bringen. Dafür müssen sie einen kleineren Preis bezahlen. Ist nicht ganz kostenlos, aber wir machen keinen Profit aus dem Ganzen. Und die Mikronesier, die schätzen sehr unseren Dienst und unseren treuen Dienst über die ganzen Jahre. Und jetzt habe ich noch die letzte Frage für unsere Teilnehmer hier. Und es steht der Gleichstand, sehe ich. Die Frage ist, was denken die Insulaner über die Deutsche? Zumindest war es meine Erfahrung, dass mir gesagt wurde von mancher. In jedem Garten steht ein Gartenzwerg. Wir verstehen keinen Spaß. Alle Deutsche tragen weiße Socken. Oder alle Deutsche trinken nur Bier und Wein. Ah?
B.
B? Okay, ihr seid alle drei falsch. Ich denke, alle Deutsche trinken nur Bier und Wein. Das ist so das Denken von Mikronesia. Und da ihr Gleichstand habt, habe ich für euch drei etwas mitgebracht hier. Das war die letzte Frage. Und dazu erzähle ich gleich, wie so die Geschichte kam mit dem Alkohol und Wein. Und nächste Foto bitte. Hier durfte ich eine Bibelstunde auf der Außeninsel halten, auf Angar. Und ich habe dort eine Botschaft halten müssen oder Bibelstunde über Römer 15. Und da ging es um starker und schwacher Glaube. Und dann kommt der Häuptling mitten in der Bibelstunde zu mir und sagt so, die Deutsche, die haben einen starken Glauben, weil alle Deutsche trinken Wein. Und ich so, nee, das stimmt nicht. Und es waren Amerikaner dabei, die Amerikaner trinken ja normalerweise kein Alkohol. Und es war ziemlich spannend, dass sie so denken, dass wir starker Glaube haben, weil wir Wein trinken. Und dann kam die Häuptlingsmama zu mir und sagte vor allem, ich habe in einem Buch gelesen, in Deutschland ist das Wasser so schmutzig, dass die Deutschen nur Bier trinken können. So, das denken die da. Ich habe versucht rauszubekommen, das Bild von uns. Vielleicht war es zu Luthers Seite so, keine Ahnung. Aber das denken die bei uns. Und ich bin wirklich so fasziniert, wie Jesus Christus über die Grenzen hinweg seine Gemeinde baut. Ja? Es war wirklich erstaunlich, wie tief sie Gottes Wort verstanden haben und was sie alles mitnehmen durften. Und dafür braucht man nicht unbedingt eine Bibelschule oder muss aus dem Westen kommen, dass man die Bibel besser versteht, sondern jeder Mensch kann es verstehen. Durch den Heiligen Geist ist es möglich, dass jeder versteht. Und auf dem rechten Foto kann man sehen, wie ich auf der Insel Yap eine Bibelstunde halten durfte. Und auf viele Inseln kann man auch gar nicht reisen, weil dort noch der katholische Glaube vorherrscht oder auch ein großer Arminismus, also ein Geisterglaube. Ja. Aber trotzdem ist uns wichtig, dass wir weiterhin für sie fliegen und vielleicht öffnet sich eines Tages die Tür, dass wir das Evangelium verkündigen dürfen. Und auf anderen Inseln zum Beispiel haben wir die Möglichkeit gehabt, dass sich letztes Jahr 30 Menschen bekehrt haben. Und von den Leuten ließen sich auch 30 taufen. Und das nächste Foto, kann man mich auch sehen, bei der Jugendarbeit habe ich auch mitgewirkt. Und es ist einfach toll zu sehen, wie motiviert die jungen Leute sind. Es sind alles Kinder von den Außeninseln. Also es herrscht zum Teil so Denken vom Kastensystem. Und die können eigentlich nicht viel erreichen in Mikronesien, zumindest auf der Insel Yap, weil sie kommen von den Außeninseln. Aber ich habe ihnen Mut gemacht und ich durfte so viel von ihnen lernen in dieser Zeit, wie sie leben und so weiter. Und wer weiß, vielleicht kommt eines Tages ein Missionar aus dieser Reihe hier zu uns und erzählt uns das Evangelium. Und hier rechts kann man noch ein Foto sehen, das auch eine sehr bewegende Geschichte ist. Ein Freund von mir, der Julius, und er arbeitet mit bei PMA. Und er hatte sehr schlechter Hintergrund. Er kam aus einem Familienhaus, wo der Vater weggelaufen ist. Er kam in die Kriminalität, Drogendeal und so weiter. Er hat Drogen genommen. Aber dann begegnet ihm eines Tages Jesus Christus und er wird frei. Es hat gedauert und dann hat er mich mit nach Hause genommen und hat mir die anderen Männer hier gezeigt. Das sind alles junge Männer, die im Glauben sind, die vorher Bindungen hatten, die in Sexualität waren, ihren Frauen fremdgegangen. Und so leben sie jetzt hier zusammen und haben eine Gemeinschaft. Und ich fand einfach so toll, jeder soll dem anderen helfen und seine Last tragen. Hier auf dem Foto ganz rechts kann man den Mann sehen mit der Kette und mit dem Handtuch. Und er ist neu im Glauben, er nimmt immer noch Drogen und so weiter. Aber sie haben ihn aufgenommen, sie haben mir gesagt, er ist ein Kind im Glauben und es dauert etwas. Und irgendwann wird er auch frei von dem Ganzen. Das hat mich so fasziniert, wie praktisch die dort ihr Glauben leben. Und jetzt kann man das nächste Foto noch machen. Ich wollte euch einfach mal einen kleinen Einblick geben in die Missionsfliegerei, in die Arbeit und wie Jesus Christus mich geführt hat. Und ich bin gespannt, wie es bei mir weitergeht, wie Jesus mich führen wird und ja, an den Ort sende, dort, wo er mich haben möchte. Zuerst habe ich mal vor, meine Bibelschule fertig zu machen, was auch eine große Herausforderung für mich ist. Und dann habe ich vor, gerne die Menschen in Mikronesien zu unterstützen, dass dort die Gemeinde von Jesus Christus weitergebaut wird. Und ich habe noch ein Bild von Mount Everest mitgebracht, passt nicht ganz so zu Mikronesien, aber das kann ich ein bisschen gut vergleichen, so im christlichen Glauben. Es ist von mir heute Morgen noch wichtig, euch das mitzugeben, weil mein Weg in die Missionsfliegerei war immer wieder mit Etappen. Ja? Es ging nicht so direkt, so dass ich dann den Wunsch und Missionspilot oder Mechaniker, sondern es war so, dass ich immer wieder Pause machen musste. So wie man hier sehen kann, immer wieder habe ich Pausen gemacht, das kann man so sagen, meine Ausbildung, schulische Laufbahn fertig zu machen, dann Bibelschule, gearbeitet im Beruf. Am liebsten wäre ich damals mit 18 rausgegangen. Aber auf dem Weg dorthin gab es für mich immer wieder Schneestürme, wo ich einfach nicht weitermachen wollte, wo ich nicht gewusst habe, was ich machen sollte. Und die Schneestürme in meinem Leben waren einfach immer wieder, dass entweder mir nicht passte, wie Jesus Christus mich geführt hat, einfach den Umweg manchmal, oder dass ich einfach auch ganz bewusst in Sünde gefallen bin. Ich denke, jeder kennt es von uns, dass auch Christen immer wieder in Sünde fallen. Und ich war so enttäuscht von mir selbst und so enttäuscht von Gott, dass ich manchmal am liebsten alles abgebrochen hätte und ich wäre so gern zurückgegangen in meine Komfortzone. Zurück in meinen gewohnten Bereich, dort, wo ich herkomme, dort, wo ich mich wohlfühle. Ich gehe zurück in meinen alten Beruf und mache, was ich will. Und ich weiß nicht, ob du das kennst als Christ. Also ich von mir kenne es nur zu gut, dass ich immer wieder scheitere. Und beim Vorbereiten habe ich ja das Thema die Komfortzone genannt, raus aus der Komfortzone. Und ich habe mir die Frage gestellt, warum viele Christen zurückgehen in ihre Komfortzone. Und manchmal habe ich einfach so das Gefühl und den Eindruck, dass viele Christen zurück in ihre Komfortzone gehen, einfach weil sie im Glauben scheitern oder zumindest das Gefühl haben, sie denken so, ach, ich bin nicht brauchbar, Gott kann anderen gebrauchen, ich mit meinen Fehlern, ich bin viel zu schlecht, oder einfach, dass mir auch der Weg nicht passt, was Jesus Christus gerade mit mir macht. Und es ist mir nochmal wichtig zum Ende, das zu sagen, so auch ein Mann in der Bibel. Ja? Ich denke, jeder kennt ihn, jedem ist ihm bewusst und er spielt am Pfingsten eine ganz große Rolle. Sein Name ist Petrus und bei ihm können wir lesen in der Bibel, alles hat so gut gestartet, er hat sich gefreut, er ist ein Nachfolger von Jesus. Er war immer ganz vorne mit dabei, er hat die Hand als erstes gestreckt, ich mache es, Herr. Er war der Pionier von den Jüngern damals und er ist voranmarschiert und hat wirklich einen Elan gehabt wie kein anderer. Und er dachte, er liebt Jesus Christus so sehr, dass er ihm bis in den Tod folgen wird. Und ich denke, die meisten kennen die Geschichte, wenn nicht sogar jeder, wo er sogar noch Jesus versichert. Wir können lesen in Markus 10, Vers 29, doch Petrus versicherte, auch wenn alle sich von dir abwenden, ich nicht. Ich wende mich nicht von dir ab. Aber dann passierte etwas in seinem Leben, womit er vermutlich nicht gerechnet hat, obwohl ihn Jesus Christus, der Herr, der ihn kennt, der über alles Bescheid weiß, bevor er gesagt hat, bevor der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und dann kam die Nacht, in der Jesus Christus verhaftet wurde, Karfreitag, und Petrus, er war mit dabei. Der selbstsichere Petrus, er kam auf einmal ins Wanken und er fing an, seinen Jesus Christus, seinen Herrn, zu verleugnen. Zuerst einmal, dann zweimal und beim dritten Mal können wir lesen, da fing er an, sich zu verfluchen und zu schwören. Ich kenne den Menschen nicht und sogleich krähte der Hahn. Und Petrus erinnerte sich an das Wort Jesu, der zu ihm gesagt hatte, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Er weinte bitterlich. Ich kann mir so gut vorstellen, wie das war. Ich weiß nicht, ob du schon mal bitterlich wegen etwas geweint hast, aber ich kenne es. Und Petrus, er ist gescheitert. Er ist gescheitert und er hat Jesus Christus verleugnet. Und die Frage ist, wie ist Petrus mit der Situation dann umgegangen? Im Johannesevangelium können wir es ganz gut lesen, wie Petrus dann in der Situation umging. Weil Petrus, er ging erstmal zurück in seine Komfortzone. In Johannes 21, Vers 3 können wir lesen, Simon Petrus sagte, ich gehe fischen. Wir auch, sagten die anderen. Wir kommen mit. Sie gingen zum Boot hinaus und legten ab, aber in jener Nacht fingen sie nichts. Petrus, er ging zurück in seinen alten Beruf. Er ging zurück dort, wo er herkam. Er ging zurück zum Fischen. Er ging zurück in sein gewohntes Umfeld. Er ging zurück in seine Komfortzone. Und auch dort scheitert er menschlich. Ja, weil wir lesen, dass er in der Nacht gar nichts gefangen hat. Nicht ein Fisch. Also es war wirklich eine aussichtslose Situation für Petrus und für seine Jünger. Zuerst scheitern sie in der Nachfolge und jetzt scheitern sie noch im Privaten, indem sie in ihrem Beruf nichts mehr fangen. Was für ein Dilemma für die. Und wir können in Johannes 21 lesen, wie es dann weiterging. Und das finde ich wirklich so toll, wie Jesus Christus Petrus wieder aufrichtet. Ich lese mal vor. Als es dann Tag wurde, stand Jesus am Ufer. Doch die Jünger erkannten ihn nicht. Kinder, rief er ihnen zu, habt ihr nicht ein paar Fische für das Frühstück? Nein, riefen sie zurück, nicht einen einzigen. Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, forderte er sie auf. Ihr werdet sehen, dass ihr etwas fangt. Sie warfen das Netz aus, aber dann konnten sie es nicht mehr einholen. Solch eine Menge Fische hatten sie gefangen. Da sagte jener Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus ihn sagen hörte, es ist der Herr, warf er sich das Obergewand über, das er bei der Arbeit abgelegt hatte, band es fest und sprang ins Wasser, um schneller ans Ufer zu sein. Und das ist wirklich so eine tolle Begebenheit, weil Petrus, ihm kommt der Ort bekannt vor, wo er war. Es war der Ort, wo er sich bekehrt hat. Genauso wie Jesus Christus ihn beim ersten Mal abgeholt hat, so holt er ihn jetzt nochmal ab, ja, am Ort seiner Bekehrung. Und ich kann mich so gut vorstellen, wie es war. Ja, einfach nochmal so, Jesus Christus erinnert ihn dran. Hier habe ich dir damals deine Schuld vergeben. Du hast erkannt, ich bin der Herr. Und nun musst du wieder zu mir, zu Jesus Christus. Und Petrus, wir lesen von ihm, er erkennt, es ist Jesus Christus und er bindet sein Obergewand um und er springt ins Wasser und so schnell zu Jesus, wie es geht. Und das wünsche ich auch für uns, wenn wir Schuld bauen, wenn wir Fehler machen im Glaube, dass wir nicht in unsere Komfortzone zurückgehen, dass wir hin zu Jesus Christus gehen. Und was die beiden, Jesus Christus und er am Feuer gesprochen haben, das wissen wir gar nicht so genau. Wir lesen zwar etwas weiter, wo Jesus ihn fragt, hast du mich lieb? Aber ich kann mir auch vorstellen, dass Jesus ihn am Feuer damals erinnert hat an der Berufung, die er bekommen hat, als Jesus damals zu ihm sagte, du bist Petrus, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Jesus, er hat sozusagen zu Petrus gesagt, weitermachen. Ja? Du machst weiter, ich habe dir eine Berufung gegeben und jetzt machst du weiter, Petrus. Jesus, er hat einen genialen Plan mit Petrus gehabt und wäre er damals in seiner Komfortzone, in seinem alten Beruf geblieben, dann hätte er 50 Tage später nicht die Pfingstpredigt halten können. Damals, als sich 3000 Seelen bewusst für Jesus Christus entschieden haben und sind ihm nachgefolgt. Und so wie Petrus Fehler gemacht hat, machen auch wir Christen täglich Fehler. Aber wo gehen wir, wo gehst du, wo gehe ich mit meiner Schuld hin? Gehen wir zu Jesus Christus oder verkriechen wir uns mit unserer Schuld, in unserer Komfortzone und es geht gar nichts mehr? Jesus, er will dich gebrauchen, dass du hinausgehst und die rettende Botschaft von Jesus Christus den Menschen mitteilst. Und es ist nicht nur Aufgabe von mir oder von Predigern, dass wir das machen, sondern jeder Christ hat die Aufgabe. Und ich habe mal ein schönes Zitat gelesen, das sagt, jeder Christ ist ein Missionar und jeder noch nicht Christ ist ein Missionsfeld. Satan, er möchte dich abhalten von deiner Berufung und dass du zurückgehst in deine Komfortzone, aber ist das der richtige Weg? In der Bibel lesen wir ganz klar nein. Jesus hat in seinem Team immer schwache Männer und Frauen gehabt, die auf ihn angewiesen waren, ja, die auch immer mal wieder gefallen sind, aber sie haben gewusst, wo sie hingehen, zu Jesus Christus. Und ich möchte euch am Ende noch eine ganz kurze Geschichte erzählen, die mich sehr, sehr bewegt hat. Gerade nochmal zurück ins Foto. Dankeschön. Hier kann man George Ferrer sehen, vielleicht ist er einigen bekannt, ist der Gründer von OM und er ist ja vor ein paar Wochen leider gestorben. Und er ist auch gescheitert im Glauben einmal. Und die Geschichte hat mich sehr, sehr bewegt. Er kam neu zum Glauben und hat einen Elan für Christus gehabt. Er hat in seiner Schule evangelisiert und es haben sich 200 Menschen bekehrt. Und so dachte er sich eines Tages, ich gehe in Amerika, in irgendeiner Stadt, ich glaube Philadelphia war es, aufs Rotlichtmilieu und erzähle dort von Jesus Christus. Weil die Männer, die dorthin gehen, die brauchen Jesus. Und auf einmal zieht es ihn wie rein in so ein Bordell. Und er sitzt dort und er schaut sich das an mit den Frauen und ist ganz in seine Gedanken. Auf einmal wird ihm bewusst, was mache ich hier als Christ? Und er rennt raus und er schämt sich. Ja, er hat gemerkt, er ist gescheitert. Und er rennt zur nächsten Telefonzelle und er geht hinein, nimmt den Telefonhörer und er macht so, dass er in dem Moment betet. Und er hat gebetet zu Jesus Christus, hat gesagt, Herr, bitte vergib du mir meine Schuld, bitte vergib du mir und so weiter. Und es hat im Kopf hat's Klick gemacht, aber nicht im Herzen, ja. Und er ging hinaus auf die Straße und er hat dann, im Kopf hat er verstanden, ja, mir ist vergeben, am Herzen nicht. Und dann kommt Satan und flüstert ihm Gedanken ein, du bist erstmal nicht brauchbar, geh du nach Hause, schau, dass du mal wieder deine Probleme unter Kontrolle bekommst. In 6 Monaten kannst du weitermachen, Jesus kann solche Männer nicht gebrauchen. Und auf einmal klopft hinten jemand an die Schulter und sagt, hallo, hallo, und George Farrell in seinem Tunnelblick, er geht weiter, sagt so, ich habe jetzt da keine Zeit. Und dann reißt der Mann ihn rum und sagt so, du hast mir das Traktat vorhin gegeben, den christlichen Flyer. Und ich möchte wissen, wer der Jesus ist. Ja, er hat mich bewahrt, dass ich hier in das Bordell reingegangen bin. Und George Farrell, er konnte ihm dann 2 Stunden lang das Evangelium von Jesus Christus erzählen. Und danach hat der Mann sich bekehrt zu Jesus Christus. Und George Farrell, er schreibt in seinem Buch, wenn ich jetzt noch einen Beweis für die Gnade von Jesus gebraucht habe, hier habe ich ihn gehabt. Und wäre er damals in seine Komfortzone zurückgegangen, wer weiß, ob es dann die Logos Hope gäbe und so weiter. Ja? Und man sieht die Frucht von OM bis heute, ja? Wie viele Menschen zum Glauben kamen. Und so wie Jesus zu Petrus und George Weber sagte, weitermachen, so sagt er auch zu dir, weitermachen. Wenn du deine Schuld vor Jesus bringst, wenn du um Vergebung gebeten hast, dann darfst du weitermachen, raus aus der Komfortzone, den Missionsbefehl ganz praktisch leben, hier in der Stadt in Zweibrücken oder in die Weltmission und einfach von Jesus Christus erzählen. Wir dürfen wissen, er ist größer. Auch wenn es nicht immer leicht ist, in der Nachfolge mal schwierige Zeiten kommen, er ist größer. Aber wenn Jesus Christus sagt, wir sollen weitermachen, dann sollten wir auch weitermachen. Amen. Ich habe hier noch draußen der Infotisch, ich lege meine Freundesbriefliste aus, da kann man sich gerne eintragen, sende ich euch dann gerne zu, wo ihr immer mal wieder Updates bekommt, wie es bei mir weitergeht. Und die Insel-Echos liegen auch aus, könnt ihr gerne mitnehmen, da wird ein bisschen berichtet von der Arbeit von PMA. Und ich habe auch noch ein Buch dabei, das muss man dann kaufisch erwerben, aber das hat mich sehr berührt, das heißt Zeit aufzuwachen. Da sind immer wieder Andachten drinnen. Sehr motivierend geschrieben von Ray Comfort und so weiter. Ein sehr bekannter Evangelist aus Amerika. Und es macht einfach Mut zu lesen, weil man sieht auch Karten drin, wo die Menschen unerreicht sind, in Asien und so weiter. Ganz großer Gürtel, wo immer noch Jesus verkündigt werden muss. Und bedient euch gerne und kommt gern vorbei. Dankeschön. Ja, Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du so gut bist, dass du so gütig und gnädig bist und dass wir immer wieder zu dir kommen dürfen, auch wenn wir scheitern und dass du uns trotzdem gebrauchst. Und ich bitte dich, dass du meine Schwestern und Brüder hier segnest, für die kommende Woche, dass wir wirklich ein Licht sind, in dieser Welt, bei unseren Mitmenschen. Und wir haben vorhin die Zeugnisse gehört und es ist einfach so nötig, Herr Jesus. Und wir können noch so viel sagen und so viel bitten, Herr Jesus, aber wir möchten es in den Worten zusammenfassen, die du deinen Jüngern gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.